Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
18 Uhr, Schweizer Radio DRS, Echo der Zeit. Das sind die Themen. 1,4 Milliarden Franken Verlust und 40 Milliarden Geldabfluss. Die Grossbank UBS und ihr Quartalsbericht, Erklärungen von UBS-Chef Oswald Grübel. Die Schweinegrippe entpuppt sich in einigen Ländern als weniger aggressiv als befürchtet. Das Bundesamt für Gesundheit rechnet dennoch mit einer massiven Ausbreitung bei uns. Ex-US-Präsident Bill Clinton überrascht mit einem Besuch in Nordkorea. Er will dort zwei amerikanische Medienschaffende freibekommen. Dann die palästinensische Fatah-Bewegung sucht nach einem Neustart. Ein Flower-Kongress-Auftakt, meint die Nahost-Spezialistin. Und schließlich Chloe. Ganz schön teuer. Oder doch eher billig? Geld und Sex. Hier im Echo der Zeit. Am Mikrofon ist Simon Fatzer. Philipp Böckler hat die Nachrichten des Tages.
Die Grossbank UBS weist für das zweite Quartal des Jahres einen Verlust von 1,4 Milliarden Franken aus. Im ersten Quartal betrug der Verlust 2 Milliarden. Erneut musste die UBS einen Geldabfluss von knapp 40 Milliarden Franken hinnehmen. Obschon die Bank in den roten Zahlen ist, sieht Konzernchef Oswald Grübel sein Finanzinstitut trotzdem auf dem Weg in die Gewinnzone. Das Bundesamt für Gesundheit, BAG, rechnet nach wie vor mit einer massiven Ausbreitung der Schweinegrippe. Nach Angaben von BAG-Direktor Thomas Zeltner gibt es inzwischen Hinweise aus einzelnen Ländern, dass die Zahl der Neuansteckungen wieder etwas zurückgeht. Die Schweiz sei jedoch nach wie vor von einer Reihe von Ländern umgeben, in denen die Zahl der Fälle weiter zunehme. Wie das BAG an einer Medienkonferenz bekannt gab, zählt die Schweiz bis heute 527 bestätigte Schweinegrippefälle. Bei 4 Patienten nahm die Krankheit einen schweren Verlauf. Die Freiburger CVP-Regierungsrätin Isabelle Chasson will nicht Nachfolgerin von FDP-Bundesrat Guschbert werden. Die 44-Jährige bestätigt entsprechende Medienberichte gegenüber Schweizer Radio DRS. Sie werde den Freiburger CVP-Ständerat Urs Schwaller unterstützen, falls dieser für die Bundesratswahl zur Verfügung stehe, sagte Chasson. Im Juni haben die Amerikaner etwas mehr Geld ausgegeben, obschon sie weniger verdient haben. Um 0,4% stiegen die Konsumausgaben im Vergleich zum Vormonat, wie das US-Handelsministerium mitteilte. Im Mai hatte der Zuwachs noch 0,1% betragen. Die persönlichen Einkommen sanken im Juni so stark wie seit 4,5 Jahren nicht mehr. Die Behörden begründeten die gesteigerte Konsumlust der Amerikaner mit einem Sondereffekt. Im Mai hatten alle Rentner eine Einmalzahlung erhalten. Der private Konsum macht rund 2/3 der Wirtschaftsleistung der USA aus. Der frühere US-Präsident Bill Clinton ist überraschend zu einem Besuch in Nordkorea eingetroffen. Er traf sich dort mit dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong-il. Die US-Regierung in Washington betonte, es handele sich um eine rein private Mission. Das Ziel sei, die Freilassung zweier Amerikanerinnen zu erreichen. Die beiden Journalistinnen waren im März verhaftet worden, als sie über nordkoreanische Flüchtlinge berichteten. Anschließend wurden sie von einem nordkoreanischen Gericht zu je 12 Jahren Gefängnis verurteilt. Palästinenserpräsident Mahmoud Abbas hat seine Fatah-Bewegung auf dem ersten Parteikongress seit 20 Jahren zu einem Neuanfang aufgerufen. Die Friedensverhandlungen müssten weitergehen, solange es auch nur einen kleinen Funken Hoffnung gäbe, sagte Abbas vor rund 2200 Delegierten in Bethlehem. Er räumte gleichzeitig Fehler seiner Bewegung ein, die zur Niederlage bei den Wahlen im Januar 2006 geführt hätten. Die Fatah war nach der Wahlniederlage und der Übernahme der Macht im Gazastreifen durch die Hamas im Sommer 2007 aus dem Gebiet verdrängt worden. Sie kontrolliert seitdem nur noch das Westjordanland. Auf der thailändischen Ferieninsel Koh Samui ist ein Passagierflugzeug der Bangkok Airways während eines Unwetters bei der Landung verunglückt. Der Pilot kam dabei ums Leben, zahlreiche der knapp 70 Passagiere und Besatzungsmitglieder wurden auf dem Inlandflug verletzt. Unter ihnen ist auch ein Schweizer Tourist. Die Datenaffäre bei der Deutschen Bahn ist noch nicht ausgestanden. Die Bahn habe verbotenerweise Krankendaten von Mitarbeitern der Sicherheitsabteilung gesammelt, teilt das Unternehmen mit. Die Informationen seien zu dem Inhalt des Konzerns weitergegeben worden. Das Unternehmen stand bereits über Monate in der Kritik, da es Mitarbeiter überwachte, beispielsweise deren E-Mail-Verkehr. Nach einem Brandanschlag auf das Jagdhaus von Novartis-Konzernchef Daniel Vasella ermittelt die österreichische Polizei gegen militante Tierschützer. Das Tiroler Landeskriminalamt hat nach seinen Angaben aber keine konkreten Hinweise auf die Täter oder ein Motiv. Vor einer Woche hatten vermutlich englische Tierschutzaktivisten das Grab von Vasellas Eltern in Chur geschändet. Das Schweizer Dorf Riemenstalden bleibt bis auf Weiteres von der Umwelt abgeschnitten. Dies nachdem Geröllmassen die Zufahrtsstraße zwischen Sisikon und Riemenstalden gestern Abend an mehreren Stellen verschüttet hatten. Wieder offen ist die Achsenstraße zwischen Brunnen und Flüelen. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 5.940 Punkten, ein Minus von 0,5%. In New York steht der Dow Jones Index bei 9.293 Punkten, ein Plus von 0,1%. Der Euro wird zu einem Franken 52,80 gehandelt und der Dollar zu einem Franken 06,08. Das Wetter. Morgen früh liegt zuerst lokal etwas Nebel, sonst scheint in der ganzen Schweiz die Sonne. Die Temperatur steigt auf 26 bis 29 Grad. Am Donnerstag bleibt das sonnige Sommerwetter bestehen mit Werten bis 29 Grad.
Sie hören Echo der Zeit auf DRS1 und DRS4 News und mit diesen Themen geht es hier weiter. Feste Füße auf erodierendem Boden. Der UBS-Chef sucht nach vertrauensbildenden Worten. Ein Clinton für alle Fälle, nicht Hillary, sondern Bill auf Visite in Nordkorea. Auf der Suche nach der eigenen Seele. Wohin geht die Reise der palästinensischen Fatah? Das Gespräch mit der Nahost-Spezialistin. Das Sendungsbewusstsein des Hugo Chavez. Der venezolanische Präsident zieht privaten Sendern den Stecker raus. Und schließlich Chloe erzählt von ihrer Bewerbung.
Es war auch eben ein Theater vorher, was soll ich jetzt anlegen, also wie soll ich mich kleiden, wie sexy darf man gehen. Ich bin sicher sexy gestylt ab und zu, aber es ist nicht nötig.
Ihre Bewerbung als Prostituierte. Die 30-Jährige verkauft sich selbst fürs liebe Geld. Zuerst jetzt aber zu unserem Hauptthema, der UBS. Angetreten war Oswald Grübel dieses Frühjahr, um die schwer angeschlagene Großbank als CEO aus dem Sumpf von Fehlspekulationen und undurchsichtigen Geschäften mit ausländischen Steuerflüchtlingen zu ziehen. Jetzt hat er den ersten Quartalsbericht unter seiner Verantwortung präsentiert. Von schneller Gesundung ist da nichts zu sehen. Die UBS hat auch von April bis Juni einen Milliardenverlust gemacht und die Kundengelder fließen immer noch ab. Wirtschaftsredaktor Martin Stucki hat mit Oswald Grübel gesprochen.
Da müssen Sie mich völlig falsch verstanden haben, vorhin an der Medienkonferenz, sagt uns Oswald Grübel nachher im Interview. Von Enttäuschung könne nämlich keine Rede sein.
Nein, ich bin eigentlich sehr zufrieden mit den Fortschritten, die wir gemacht haben. Und falls es rübergekommen ist, dass ich enttäuscht bin, dann bitte ich vielmals um Entschuldigung, weil das ist keinesfalls der Fall.
Der Quartalsverlust von 1,4 Milliarden Franken sei auf Sonderposten zurückzuführen, darunter Restrukturierungskosten für Abfindungen und Sozialpläne. Die UBS hat bis Ende Juni fast 4.500 Stellen abgebaut. Und vor allem auf Verluste auf den eigenen Schulden, ein buchhalterisches Paradox, das dann negativ zu Buche schlägt, wenn die eigene Kreditwürdigkeit wieder steigt. Ohne diese Sonderposten hätte die Bank im Berichtsquartal fast 1 Milliarde Gewinn gemacht. Und vor allem, die UBS stehe jetzt wieder auf festen Füßen, sagt Grübel.
Wir können uns jetzt mit vielen Banken, mit vielen der besten Banken der Welt vergleichen, mit der Gesamtkapitalisierung der Bank und auch mit der Risikosituation der Bank. Wir haben ja das Risiko enorm stark abgebaut. Also ich würde sagen, wir gehören, obwohl wir noch keinen Profit zeigen konnten, gehören wir aus dieser Sicht doch zu den führenden Banken der Welt.
Wenn da nicht das Problem wäre, dass die UBS noch immer Geld verliert, während andere große Banken dieser Welt schon wieder Milliardengewinne machen. Wie geht denn das?
Weil sie vor allem im Investmentbanking-Geschäft und das Geld, das sie verdient haben, kommt aus dem Investmentbanking-Geschäft hauptsächlich, dort viel besser aufgestellt waren und nicht mit den gleichen Problemen konfrontiert waren wie wir.
Altlasten sind es, die der neue UBS-Chef anspricht, für die er selbst nichts dafür kann, aber die die Bank ihr allerwichtigstes Kapital überhaupt gekostet haben, nämlich das Vertrauen der Kundschaft, die ihr Geld auch in diesem letzten Quartal wieder abgezogen hat. Vor allem amerikanische und europäische UBS-Kunden kehrten der Bank den Rücken. Bei den Schweizer Kunden wurde der Aderlass gestoppt und von asiatischen Vermögenden gab es sogar mehr Geld.
Wir haben auf jeden Fall ein Vertrauensproblem und wir haben uns das selbst geschaffen. Und einmal durch die sehr großen Verluste letzten Jahres und ein zweites Mal, und das ist vielleicht noch das schlimmere Vertrauensproblem, die Probleme, die wir uns in Amerika geschaffen haben. Aber wir sind daran, das Problem mit in den Vereinigten Staaten dort hoffentlich mit der Hilfe von der Schweizer Regierung, der wir sehr dankbar sind für ihre Unterstützung, in den nächsten, Wochen oder Monaten zu lösen.
Wie diese Lösung aussieht, welchen Vergleich also die UBS mit der amerikanischen Steuerbehörde abgeschlossen hat, das bleibt weiterhin ein Rätsel. Details dürften am Freitag dieser Woche bekannt werden, wenn die Parteien den amerikanischen Richter Gold in Florida informieren. Und ein Geheimnis bleibt vorläufig auch, wann die UBS wieder in die Gewinnzone zurückkehren wird. Der oberste Chef der Bank hat jedenfalls keine Antwort darauf.
Ich wünsche, ich könnte Ihnen das genau vorhersagen und das Einzige, was ich Ihnen sagen kann, ist, dass und auch versichern kann, ist, dass wir jeden Tag daran hart arbeiten.
Bei allen Beteuerungen, zumindest die Börse ist in Sachen UBS noch nicht so zuversichtlich wie der Chef. Die Aktie der Grossbank ist heute Abend fast 4,5% billiger als gestern.
Martin Stucki. Bei mir im Studio ist jetzt Wirtschaftsredaktor Beat Soltermann. UBS-Chef Oswald Grübel verströmt also Zuversicht. Wie begründet ist die denn?
Ja, man kann sicher sagen, dass die UBS nicht mehr am Abgrund steht wie noch vor einem halben Jahr. Aber man kann auch nicht sagen, dass jetzt alles wieder in Ordnung ist. Das Geschäft ist tatsächlich stabilisiert worden. Unter dem Strich führt das trotzdem noch zu einem Verlust, zu einem happigen Verlust. Und die Trendwende, die ist sicher noch nicht geschafft und auch noch nicht in Sicht. Das heißt, im Gegensatz zur Konkurrenz braucht es hier noch zusätzliche Anstrengungen der UBS-Chefs und auch der UBS-Angestellten.
Von Trendwende könne noch keine Rede sein, sagen Sie. In den USA sollen am Freitag ja die Einzelheiten über die Beilegung des Steuerstreits mit den USA bekannt gegeben werden. Könnte dies dann die Trendwende sein?
Ich denke ja, im Vermögensverwaltungsgeschäft sicher, wenn man endlich weiß, wie es da steht mit der Herausgabe von Bankdaten, auch mit dem Bankgeheimnis der Schweiz. Es ist ja auffällig, dass viele Bankkunden der UBS in den USA, aber auch in Europa Geld abgezogen haben. Und das zeigt doch, dass die verunsichert sind, dass sie nicht wissen, ja, wie sicher ist mein Geld noch bei der UBS, soll ich das woanders hinziehen oder soll ich es dort belassen. Noch offen ist, wie viel neues Geld dann zufließen würde, wenn dann dieser Vergleich steht und wenn die Sachlage sich geklärt hat. Es ist ja Stichwort Vertrauen, Stichwort Ehrlichkeit, möchte ja die UBS sich in Zukunft an alle Gesetze halten, an alle Rechtsregeln halten und das heißt auch, dass man natürlich weniger aggressiv ans Werk gehen kann, wie zum Beispiel die Konkurrenz, die das vielleicht nicht unbedingt machen muss und das könnte sein, dass es dann eben schwierig ist, das verloren gegangene Geld relativ schnell wieder zurückzuholen. Aber falls es gelingen sollte, diesen Vergleich zu erreichen, möglichst bald zu erreichen, dann könnte es sein, dass zumindest der Abfluss gestoppt würde und das wäre psychologisch sicher ein ganz wichtiges Zeichen.
So viel zur Vermögensverwaltung. Im Investmentbanking macht die UBS ja auch immer noch Verluste. Wie kann sie dort aufholen?
Ich glaube, da braucht es wirklich einen Kraftakt, da braucht es sehr große Anstrengungen und da geht es länger als im Vermögensverwaltungsgeschäft, bis man da wieder auf Kurs ist. Man muss daran denken, dass die Konkurrenz ja schon wieder mit Volldampf aktiv ist auf diesem Markt. Das hat man gesehen in den letzten Wochen und Monaten. Da haben verschiedene Banken ihre Investmentzahlen vorgelegt und die sind alle positiv gewesen, eben im Gegensatz zu UBS. Und es ist natürlich so, dass wenn man so sehr mit sich selbst beschäftigt ist, wie die UBS im Investmentbanking, Banking, da kann man sich auch nicht so sehr auf neue Opportunitäten konzentrieren. Beispiel Handel mit Staatsanleihen, dort ist die UBS fast nicht aktiv. Dieser Handel boomt im Moment und verschiedene Investmentbanken machen dort sehr große Gewinne. Also man kann sagen, wer zu spät kommt, der verliert dort. Der Zeitfaktor spielt sicher eine Rolle. Und dann kommt noch etwas anderes dazu, dass die Konkurrenz natürlich auch hier aggressiver sein kann, riskanter auch geschäften kann, weil sie eben keine Auflagen zum Beispiel hat von der Finanzmarktaufsicht oder von anderen Regulierungsbehörden. Die UBS muss ja weniger riskant geschäften nach ihren neuen Vorgaben und andere müssen das nicht. Und das hat dann eben auch Folgen, dass hier das Aufholen viel schwerer fallen wird der UBS.
Nun hat der Konzernchef Oswald Grübel ja für den November ein neues Geschäftsmodell angekündigt. Was wird dort kommen? Was ist davon zu erwarten?
Also Oswald Grübel hat an der Medienkonferenz heute gesagt, es sei keine Revolution, die zu erwarten sei. Man wolle auch alle Standbeine des Konzerns beibehalten, also die Vermögensverwaltung, das Geschäft mit institutionellen Anlegern, aber auch das Investmentbanking. Aber man wolle dafür sorgen, dass diese verschiedenen Standbeine enger zusammenarbeiten, dass man vor allem auch diese Standbeine in den Dienst der Vermögensverwaltung stellt, dass das im Zentrum stehen soll und hat auch gesagt, dass man wirklich One Bank, eine Bank werden wolle und nicht nur One Brand, weil man hat ja schon lange all das unter dem Titel UBS zusammengefasst, aber offenbar hat diese Marke, dieser Brand eben halt doch noch, hat das dazu geführt, dass diese einzelnen Standbeine zu individuell gearbeitet haben und das möchte Oswald Grübel ändern.
Informationen und Einschätzungen von Wirtschaftsredaktor Bert Soltermann. Überraschend ist der frühere US-Präsident Bill Clinton nach Nordkorea gereist und hat dem kommunistischen Regime seine Aufwartung gemacht. Clinton ist nach Pyongyang gereist, um sich für die Freilassung zweier amerikanischen Journalistinnen einzusetzen. Es ist der erste Besuch eines politischen Schwergewichts aus den USA seit langem. Aus Washington Peter Vögerli.
Die Regierung Obama hat zum ersten Mal die Bill-Clinton-Karte gespielt und den früheren populären US-Präsidenten nach Nordkorea geschickt. Zwar spricht das Weiße Haus von einer rein privaten Mission von Bill Clinton, doch es ist kaum vorstellbar, dass ein früherer US-Präsident und der Ehemann der jetzigen Außenministerin ohne Auftrag ausgerechnet nach Pyongyang reist. Fernsehbilder zeigen einen ernsten Clinton, der am Flughafen von einem kleinen Mädchen einen riesigen Blumenstrauß erhält, sowie Fotos, auf denen Clinton und Kim Jong-il nebeneinander stehen. Und genau das wollte der nordkoreanische Diktator. Bill Clinton ist nach Nordkorea gereist, um die Freilassung zweier amerikanischer Journalistinnen zu erwirken, die wegen einer angeblichen Grenzverletzung zu 12 Jahren Arbeitslager verurteilt worden sind. Von nordkoreanischer Seite hieß es, Clinton und Kim Jong-il hätten ein breites Themenfeld diskutiert und Clinton habe Kim Jong-il eine Botschaft von Präsident Obama überbracht, was der Sprecher des Weißen Hauses rundherum dementierte. In Washington wird dennoch spekuliert, ob Clintons Reise rein humanitären Charakter hat oder ob sie Auftakt einer politischen Mission sein soll. Der Besuch Clintons ist ein Überraschungscoup, denn zuletzt war 1994 ein früherer US-Präsident nach Nordkorea gereist, Jimmy Carter, im Auftrag des damaligen Präsidenten Bill Clinton, und beide Länder vereinbarten darauf ein letzten Endes erfolgloses Abkommen zur Einfrierung des nordkoreanischen Atomprogramms. Mit den sogenannten 6-Parteien-Gesprächen unter Christopher Hill während der zweiten Amtszeit von Präsident George W. Bush waren zwar Kontakte auf hochrangiger Ebene vorhanden, doch die Beziehungen zwischen beiden Ländern kühlten sich nach Ende der Amtszeit von Bill Clinton deutlich ab. Nordkorea gehörte für Präsident Bush zur berühmt-berüchtigten Achse des Bösen. Auch unter Präsident Obama waren die Beziehungen beider Länder nicht gut. Nordkorea führte mehrere Raketentests durch und Präsident Obama verlangte eine Durchsetzung der UNO-Sanktionen. Und nachdem Außenministerin Clinton Nordkoreas Politik mit dem Verhalten unerzogener Kinder verglichen hatte, wurde sie von Nordkorea als vulgär und überhaupt nicht intelligent kritisiert. Umso größere Aufmerksamkeit weckt die jetzige Reise von Bill Clinton nach Pyongyang.
Peter Vögerli aus Washington. Hier im Echo der Zeit geht es jetzt weiter mit diesen Themen. Chavez tritt auf und Chloe zieht sich aus. Zuerst aber in den Nahen Osten. Palästinenser und die Fatah waren einst beinahe gleichbedeutend. Heute ist das alles anders. Durch die Bewegung im Westjordanland geht ein tiefer Graben, der die gemäßigten und die radikalen, meist jüngeren Mitglieder trennt. Dazu kommt der Konflikt mit der radikal-islamischen Hamas im Gazastreifen. Der Fatah wieder ein einheitliches Gesicht zu geben, das ist das Ziel eines dreitägigen Kongresses, der heute in Bethlehem begann. Ein neues Programm soll Brücken bauen. Vom Erfolg des Anlasses hängt auch für Palästinenser-Präsident Mahmoud Abbas viel ab. Ich sprach darüber mit Birgit Kaspar. Meine erste Frage an die langjährige Nahost-Korrespondentin: Was war Ihrer Meinung nach das Entscheidende in der Rede von Palästinenser-Präsident Abbas?
Im Kern hat er gesagt, das Ziel der Palästinenser ist und bleibt die Befreiung des Landes und die Unabhängigkeit Palästinas. Der Weg dorthin führt für uns über Friedensverhandlungen, aber der Widerstand, auch bewaffneter Widerstand, bleibt eine Option. Israelische Gewalt wird mit Gewalt beantwortet werden können. Und er blickte auch ein bisschen zurück in die letzten Jahre und sagte, ja, wir haben Fehler gemacht, wir sind keine Engel gewesen und dafür sollten wir die Verantwortung übernehmen. Aber dann sprach er nicht konkret über diese Fehler. Und ich denke, viele haben darauf gewartet, dass er wirklich konkret angesprochen hätte, was man denn jetzt anders machen wollte. Er hatte viel Kritik an der Hamas. Auch das ist nicht überraschend. Sie boykottiere die nationale Einheit. Aber sonst gab es wirklich keine konkreten Impulse, nichts Aufrüttelndes.
Auch gar nichts Überraschendes in dem Fall?
Nein.
Dieser Kongress gilt ja als Nagelprobe für Abbas, aber bei diesem tiefen Graben, der durch die Bewegung geht, hat er überhaupt eine Chance?
Er tritt mal wieder endlich mit der Basis in Form der Delegierten, 2000 Delegierte sind ja in Bethlehem, in Verbindung nach 20 Jahren, muss man sagen. Und das spricht ja schon für eine Partei, wenn man sich nach 20 Jahren zum ersten Mal wieder trifft. Ich denke, es ist angesichts der tiefen Gräben innerhalb der Fatah, also auf der einen Seite wirklich das Lager um Abbas, das sagt, wir wollen Frieden mit Israel machen, wir haben uns mit den Amerikanern und Europäern verbunden und wollen auch deren Vorstellungen Genüge tun. Und dann auf der anderen Seite die jüngere Garde, die sagt, ja, Frieden wollen wir auch über Verhandlungen. Aber wenn das nicht geht, dann müssen wir uns eben auch andere Wege überlegen. Und wir wollen uns auch nicht von den Amerikanern die ganze Zeit gängeln lassen. Und da gibt es noch wieder das ganz radikale Lager innerhalb der Fatah. Das zu überbrücken, das scheint sehr, sehr schwer zu werden. Und wenn man sich heute die Rede angeguckt hat, dann fand ich das nicht sehr erfolgsversprechend, dass da wirklich ein Zusammenbinden entstehen könnte, dass wirklich dann auch mit neuen programmatischen Vorstellungen die Palästinenser wieder überzeugen könnte, sich dieser Partei stärker zuzuwenden.
Ein entscheidender Punkt wird sein, Sie haben das kurz erwähnt, wie stark der militante Widerstand gegen die israelische Besatzung betont wird. Er hat das in seiner Rede kurz erwähnt. Lässt sich da etwas Konkreteres ableiten?
Nun, wir wissen, dass in dem Programmentwurf, den es inzwischen gibt für das neue politische Programm, auch wieder steht, die Option des bewaffneten Kampfes bleibt erhalten. Ich denke, das ist ein Wink in Richtung Hamas, weil man kann sich von der Hamas, wenn es darum geht, wirklich Position zu beziehen und rote Linien aufzuzeigen gegenüber Israel, man kann sich von der Hamas nicht das Wasser abgraben lassen. Und da geht es auch wirklich darum, um die Palästinenser zu werben und nicht zu sagen, wir sind nur amerikanische Marionetten und machen, was die Amerikaner und Israelis wollen, sondern man will dort auch Flagge zeigen. Aber ich denke, es ist ein ganz klarer Akzent auf die Friedensverhandlungen und dass das die oberste Priorität ist.
Aber genau diese Friedensverhandlungen stocken seit Jahren. Welche Antworten hat denn Abbas für die Menschen, die nach all diesen Nullrunden müde sind?
Ich denke, das ist sein oberstes Problem. Da hat er nämlich keine Antwort drauf gegeben. Er hat gesagt, solange es einen kleinen Funken Hoffnung gibt, müssen wir diesen Weg weitergehen. Aber wie er sich jetzt da neue Impulse vorstellt oder ob er die nur US-Präsident Obama überlassen möchte, das lässt er völlig offen. Und das macht auch diese Option so ein bisschen unglaubwürdig und so wenig mitreißend, weil er eben einfach an dem Alten festhält, 15 Jahre haben wir diese Verhandlungen geführt. Vielleicht denkt der sich steter Tropfen hüllt den Stein und setzt darauf. Aber viele Palästinenser sind dessen einfach müde. Sie sind aber auch der Gewalt müde. Und deshalb, glaube ich, ist die Situation der Menschen in den Palästinensergebieten so ungeheuer schwierig. Sie wollen nicht den Weg der Gewalt und der Kriege und der ständigen Raketen und der israelischen Angriffe, den die Hamas im Zweifelsfalle einschlagen würde. Sie wollen aber auch nicht Verhandlungen um der Verhandlungen willen bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag, wie sie Präsident Abbas offenbar weitermachen möchte.
Also zusammenfassend wenig Neues, wenig Überraschendes zum Auftakt dieses Kongresses. Das lässt auch nichts Gutes ahnen für die Fatah. Ist es tatsächlich möglich, dass diese langjährige Bewegung auseinanderbricht?
Es ist theoretisch möglich. Sie ist jetzt schon de facto so aufgefächert, dass man von einer zusammenhängenden, kohärenten Bewegung gar nicht mehr reden kann. Ich denke, was die Fatah im Augenblick noch zusammenhält, ist wirklich, und was Abbas an der Spitze der Fatah hält, ist wirklich, dass der Westen ihn unterstützt als Partner im Friedensprozess und ihn finanziell und politisch über Wasser hält. Wenn das einmal schwächer wird, aus welchen Gründen auch immer, ich glaube, dann steht die Fatah wirklich vor dem Zerfall.
Informationen von Nahost-Korrespondentin Birgit Kaspar. Venezuelas Präsident Hugo Chavez hat eine sonderbare Vorstellung von Vertiefung der Demokratie. Denn so nennt er, was gestern passiert ist. Eine Gruppe seiner Anhänger stürmte kurzerhand mit Waffen den Fernsehsender Globovision. Chavez ist zwar schon länger daran, Firmen und Landbesitzer zu enteignen, aber das jetzt sprengt den bisherigen Rahmen. Für die Opposition ist es schlicht Zensur. Südamerika-Korrespondent Ulrich Achermann.
Die Methoden in Venezuela werden rauer. Gestern überfiel ein Trupp von militanten Chavez-Anhängern den Nachrichtensender Globovision in Caracas. Der Stoßtrupp hatte das Sicherheitspersonal mit Schusswaffen bedroht und sich so Zugang verschafft. Auf dem Gelände des oppositionellen Fernsehsenders verprügelten sie die Angestellten und nebelten sie mit Tränengas ein. Den Vandalen war es nicht gelungen, bis zu den technischen Anlagen vorzudringen und den Sender abzuschalten. Globovision ist nur über Kabel zu empfangen. Die offen Chavez-kritische Station bedient hauptsächlich den Mittelstand. Wegen angeblicher Konzessionsverletzungen ist Globovision bei der staatlichen Aufsicht in 5 Verfahren verwickelt, von denen jedes einzelne zur Schließung des Senders führen kann. Zwar verurteilte die Regierung den Vandalenakt gegen Globovision, doch sie selbst ist dabei, die bestehende Privatmedienstruktur zu demontieren. Am letzten Wochenende zwang sie 34 regionale Fernseh- und Radiostationen, ihren Senderbetrieb einzustellen. Fast die Hälfte aller 500 Privatradios in Venezuela hätten ihre Papiere nicht in Ordnung. Sie laufen alle Gefahr, von der staatlichen Rundfunkaufsicht zum Schweigen gebracht zu werden. Ihre Anlagen und Senderfrequenzen sollen in Volkseigentum umgewandelt und von Anhängern der Regierung betrieben werden. Daraus leitet Hugo Chavez eine Vertiefung der Demokratie ab. Die härteste Maßnahme gegen die freie Berichterstattung bereitet das Parlament vor. Dort wird ein Gesetz debattiert, das sogenannte Mediendelikte definiert. Journalisten, Redaktoren und Verleger sollen mit bis zu 4 Jahren Haft bestraft werden können, wenn sie die Sicherheit Venezuelas gefährden oder sein Ansehen. Chavez selbst hält mit seinen Regierungssendern praktisch ein Fernsehmonopol. Nur eines der Chavez-TV-Medien hebt sich wohltuend von der üblichen Indoktrinierung und Revolutionspropaganda ab. Der in ganz Lateinamerika zu empfangende Sender Telesur. Die vom staatlichen Ölkonzern Venezuelas finanzierte Station berichtet minutiös über Süd-Süd-Fragen und spielt eine wichtige Rolle als Plattform für ethnische Minderheiten oder sozial Ausgegrenzte. Auch den Militärputsch gegen den rechtmäßigen Präsidenten von Honduras beleuchtet Telesur bis heute aus den unterschiedlichsten Blickwinkeln. Ohne diesen Chavez-Sender hätte der Verfassungsbruch in Honduras kaum die Bedeutung erlangt, die er jetzt hat in Lateinamerika.
Ulrich Achermann. Sex gegen Geld. Darum geht's heute in unserer Sommerserie im Rendezvous und Echo der Zeit. Chloe ist Studentin, 30-jährig, und sie verdient ihren Unterhalt als Escort-Girl. Mit ihrem Angebot bewegt sie sich zwischen Dienstleistung und moralischer Verurteilung. Aufs liebe Geld und den Luxus möchte sie aber nicht verzichten. Dagmar Zumstein hat Chloe getroffen.
Ich
kann wie zwei Gesichter. Ich kann ganz so gut das nette Mädchen von nebenan sein. Und dann halt die andere Seite ist halt dann eben die Verführerin, die auch durchaus weiss, wie man machen und den Finger wickeln. Aber ich bin nicht Prostituierte aus Berufung. Aber ich glaube, es steckt tief in mir drin, irgendwie das Spiel mit dieser Verführung. Es ist ein Teil, der mich extrem fasziniert. Für mich ist das Ganze auch ein Kick. Wirklich. Und auf diesen Kick, den finde ich geil. Jedes Mal bin ich nervös. Ich meine, jedes Mal muss ich wieder neu präsentieren, neu spielen. Und das ist aber auch eben ein gewisser Kick. Du hast voll die Interpretationsfläche in diesem Job. Ich meine, du hast die Rolle von dieser lustvollen Frau, die den Sex will, die Orgasmen erlebt. Ja, die auch geil ist auf dem Mann, den sie hat. Du bist voll in dieser Rolle rein. Und dann hast du, je nach Mann, hat dann auch einen extrem geheimnisvollen Status.
Es ist ein schwüler Dienstagabend, irgendwo an der Zürcher Limmat. Die Röcke sind kurz, die Stimmung gelöst, der Weißwein fließt. Selbstbewusst spricht Chloe über ihr Doppelleben. Eigentlich ein gutes Leben, sagt sie, und ihre grünen Augen leuchten verschmitzt. Chloe sieht jung aus, zierlich, aufgeweckt. Stille Wasser gründen tief, denke ich, sie lächelt.
Führung und Sex sind sehr wichtige Themen in meinem Leben. Und eigentlich habe ich dann eben mit 18 schon mal mit dem Gedanken gespielt. Ja, ich könnte das jetzt machen, weil ich habe mehr schöne Kleider, weil ich bin so ein bisschen eifersüchtig war auf andere Frauen, die so perfekt gestylt waren und ich habe mir das einfach nicht leisten können. Und ich habe das auch wollen. Und ich habe auch immer natürlich die auch ein bisschen auf den Sockel aufgestellt. Ich habe immer gemeint, die sind perfekt gestylt, die sind super, die sind geliebt und weiss ich und wer. Und ich habe auch so wollen sein.
Damals überwog die Vernunft oder vielmehr die Angst vor dem Sexbusiness. Chloe fing an zu studieren, ging dazwischen auf Reisen, hat viel von der Welt gesehen, viel entdeckt. Doch dieser Lebensstil hat seinen Preis.
Ich bin von einer Auslandreise heimgekommen und dann habe ich kein Geld mehr gehabt. Ich habe mich jetzt einfach irgendwie angeschissen in dieser Situation. Also wir können Sachen leisten, irgendwie müssen jeden Rappen umzudrüllen. Ich habe einfach irgendwie genug davon gehabt, weil ich bin schon 30, ich studiere aber immer noch. Und dann habe ich mich halt getraut. Und ich bin im ersten Moment sehr stolz auf mich, dass ich mich das getraut habe. Es war dann wirklich ein Ausleben von etwas, was schon lange in mir rein war. Und als ich jetzt mal den Mut hatte und vielleicht auch eben die Reife und die Kraft, um das auszuleben.
Seit gut einem Jahr arbeitet Chloe für eine Begleitagentur als Escort Girl. Doch der Einstieg war nicht leicht, erzählt sie. Aufgeregt, nervös sei sie beim Vorstellungsgespräch in der Agentur gewesen. Aufgeregt und nervös war sie dann auch bei ihrem ersten Einsatz.
Also das war sehr komisch. Ich habe irgendwie überhaupt nicht gewusst, was mich erwartet. Ich habe gewusst, ich muss ins Hotel so und so, auf dem Zimmer so und so und bleiben bis dann und dann. Es war auch eben ein Theater vorher, was soll ich jetzt anlegen, also wie soll ich mich kleiden, wie sexy darf man gehen. Es ist auch etwas, man will nicht aus der Straße laufen und dass jeder sieht, dass man da, also was man gerade macht. Ich bin sicher sexy gestylt ab und zu, aber es ist nicht nötig. Und dann bin ich halt einfach durch die Rezeption gelaufen und einfach so, als wüsste ich genau, wo durch. Lift rauf, ins Zimmer, also klopft und dann halt probiert, einen guten Eindruck zu machen.
1 bis 2 Kunden bedient Chloe pro Woche, je nach Lust und Laune. Die Mindestzeit beträgt 1,5 Stunden. 750 Franken kostet das Abenteuer. Der Preis ist fix und nicht verhandelbar. 60% davon behält Chloe für sich, 40% gehen an die Agentur, alles auf Vertrauensbasis, einen Vertrag gibt es nicht. Chloes Kunden sind meist verheiratete Männer zwischen 40 und 55 Jahren, beruflich etabliert, mit der nötigen Kaufkraft.
Die Kunden, die wir haben, sind einfach kommune Männer, die einfach Sex wollen, die guten Sex wollen, wo sie als Mann können gut dastehen. Das ist alles, der Zeit. Und wo sie Bestätigung bekommen. Die wollen ja eigentlich auch das Gefühl vermittelt bekommen, dass sie Männer sind, dass sie begehrt werden und dass sie Frauen können sexuell befriedigen können. Also oftmals geben sie sich extrem viel Mühe, um mich zu befriedigen. Also sie wollen mich einladen, sie wollen den Gentleman von mir markieren, sie wollen Sie wollen das ganze Verführungsspiel spielen. Sie wollen das Gefühl haben, dass Sie mich heute Abend erobern können. Und ich gebe Ihnen das Gefühl, ja, du kannst mich erobern. Und du bist der Knüller im Bett oder so.
Chloe erzählt von Männern, die sie in Hotels trifft oder während den Semesterferien auf Reisen oder ins Ferienhaus begleitet. Und sie erzählt von Männern, die ihr auch mal das Herz ausschütten. Der Ablauf beim eigentlichen Geschäft ähnelt sich. Man zeigt sich entzückt, Champagner fließt, es wird geflirtet.
Also man spielt eigentlich die Geliebte von dem Mann. Wie man zücht sich langsam aus, man streichelt sich, oder jedenfalls ist es in meinem Fall immer so, man tut sich verwöhnen. Es ist eigentlich wirklich wie, wenn man Sex hätte mit einem Partner. Also es kann sehr intim werden. Und das ist einerseits angenehmer wie eine Prostitution in einem Studio, weil du dann auch wirklich auch als Frau wahrgenommen wirst, nicht nur rein raus. Aber es macht die ganze Sache auch intimer, was auch schwieriger kann sein für die emotionale Verarbeitung. Genau.
Die emotionale Verarbeitung ist in der Tat heikel. Die Risiken und Nebenwirkungen des Sexgewerbes können heftig sein. Psychiater Wulf Rössler, Direktor der Psychiatrischen Uniklinik in Zürich, hat den Zusammenhang zwischen Sexarbeit und psychischer Gesundheit bei 200 Frauen untersucht. Rössler ist überzeugt, die Arbeit im Sexgeschäft geht an den meisten Frauen nicht spurlos vorbei.
Der Preis ist vermutlich sehr viel höher, als diese Frauen meinen, den sie dafür zahlen, langfristig. Tatsache ist ja, Sexworkerinnen leiden ganz überdurchschnittlich hoch an Angststörungen und auch an Depressionen. Es gibt auch Frauen, die in Anführungszeichen unbeeinträchtigt sind in dieser Hinsicht. Hat aber damit zu tun, wie freiwillig tue ich das? Was ist meine Motivation? Wie viel Geld kann ich damit verdienen? Wenn sozusagen zwischen Aufwand und Ertrag der Ertrag so viel größer ist als der Aufwand, dann kann das relativ unbeschadet an diesen Frauen vorbeigehen.
Vor allem Frauen, die wie Chloe im Escort-Bereich anschaffen, haben weniger negative Auswirkungen zu befürchten, sagt Rössler. Doch einen gewissen Preis zahlt wohl jede Frau in diesem Gewerbe. Das sieht Chloe selber auch so.
Der erste Preis, den man zahlen muss, ist einfach, dass man sich auch dauernd wieder hinterfragt, ja, was mache ich da eigentlich? Ich bin käuflich, ich bin billig. Wenn man mal eine Krise hat oder wenn ich mal eine Krise habe, dann kann man mir so die Gedanken durch den Kopf, ich bin keine gute Frau. Ich meine, welcher gute Mann würde schon eine Frau haben, die sich quasi da verkauft, ihren Körper verkauft, so unmoralische Sachen macht und dafür Geld sich gibt und so weiter. Aber die ganzen bürgerlichen Einstellungen zu dem Thema.
Doch wie jede Medaille hat auch diese eine zweite Seite.
Und auf der anderen Seite bin ich ein paar Mal sehr stolz drauf und denke, hey, ich mache etwas, wo wenige dazu den Mut haben und wo viele vielleicht insgeheim auch gerne würden machen. Und ja, ich meine, ich habe noch Sex dazu. Also ich meine, wenn ich das nicht hätte, dann wäre ich viel geiler die ganze Zeit. Also ich wäre viel geiler die ganze Zeit. Und ich habe immer wieder ab und zu mal Sex. Und das ist auch noch gut. Das gibt noch einen guten Ausgleich für mich selber.
Psychiater Wulf Rössler kennt diese anderen Anreize auch aus seinen Studien.
40% der Frauen sagen erstens, sie mögen diese Art der Arbeit. Eine Reihe von Frauen über 30% tun dies aus sogenannten altruistischen Motiven, nämlich das Gefühl, dass sie Männern helfen können. Es gibt auch Frauen, die sagen ausgesprochen, dass es ihrem Selbstbewusstsein gut tut. Und es gibt auch Frauen, die die Machtausübung über die Männer auch wertschätzen.
Doch die Hauptmotivation ist und bleibt das Geld. Und das lockt schnell und fließt nicht zu knapp, speziell im Escort-Service.
Escort ist schon das, was man meistens angesprochen hat, weil es eben gerade auch noch ein bisschen den Luxusfaktor drin hat. Man wird einfach als Frau viel mehr geschätzt. Eben, man wird ausgeführt zum Essen. Es gibt Möglichkeiten, dass man Geschenke bekommt oder eben mal Shopping-Tour-mässig unterwegs ist.
Teure Kleider, kleine Geschenke, zahlreiche Einladungen, ein Hauch von Luxus. Ein Luxus, dem immer mehr junge Frauen erliegen. Allein in Frankreich sollen es bis zu 40.000 Studentinnen sein. Zuverlässige Zahlen liegen aber weder für das Ausland noch für die Schweiz vor. Suchtpotenzial habe dieses Business, gibt Chloe offen zu. Und solange es Spaß macht, mache sie weiter, sagt sie und blickt entschuldigend. Doch spätestens, wenn das Studium abgeschlossen und ein normaler Job in Reichweite ist, dann, ja dann, soll Schluss sein. Auch eine richtige Liebesbeziehung soll dann Platz haben. Doch Psychiater Wulf Rössler warnt, ein Happy End à la Pretty Woman sei Fantasie.
In der Regel fällt es ja nicht schwer vorzustellen, dass sozusagen die soziale Stellung des Freiers und der Sexworkerinnen deutlich auseinanderklafft. Auch die Interessen, die Gemeinsamkeiten etc. Das ist das, was Beziehungen ausmacht. In diesem Sinne ist natürlich Pretty Woman ein schöner Traum, aber wahrscheinlich extrem selten.
Den Traummann unter den Kunden zu finden, diese Erwartung hat Chloe nicht. Sie träumt von einem ganz normalen Mann, humorvoll, intelligent, einfühlsam und verständnisvoll.
Das langfristige Ziel wäre eigentlich, einen Mann zu finden, der mit ihrer Vergangenheit Schlag kämpfte. Das wäre eigentlich schon mein Ziel, aber je nach Mann kann man das nicht erzählen. Weil ich glaube, die wenigsten können wirklich damit umgehen. Die wenigsten können wirklich damit umgehen, dass eine Frau auch ihre eigenen Erfahrungen sammelt, gerade in diesem Bereich.
Viel Geld für einen hohen Preis. Das war ein Beitrag von Dagmar Zumstein. Und das war das Echo der Zeit. Verantwortlich war Isabel Jacobi, für die Nachrichten Thomas Kühnzi, am Mikrofon Simon Fatze. Das nächste Echo gibt es um 19 Uhr.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.